Jetzt gibt es aber noch einen Punkt, der eigentlich auch so ein bisschen eine philosophische Diskussion ist, die man sich sozusagen aus den 70er, 80er Jahren, wo es um Zuverlässigkeitsforschung geht und Sicherheit ableiten kann, ist nämlich, dass es eigentlich keinen sicheren Zustand gibt. Also das sicherste Unternehmen ist das, was kein Geschäft hat. Also immer, wenn ich sozusagen handle, dann gehe ich Risiken ein. Und die Frage ist eben, wie gehe ich mit diesen Risiken um?
Vertiefe dein Verständnis der digitalen Sicherheit mit Cybersecurity ist Chefsache. Gemeinsam mit Nico Werner und einem Kreis von Cybersecurity-Experten erkundest du fortgeschrittene Konzepte und innovative Lösungen. Erwarte detaillierte Einblicke, fundierte Diskussionen und dynamische Perspektiven, die auch erfahrene Fachleute fesseln. Sei Teil einer Gemeinschaft, die die Grenzen der Cybersecurity neu definiert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Cybersecurity ist Chefsache, der Podcast. Heute mit Rico. Moin Rico.
Moin, grüß dich Nico.
Für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ein paar Sätze über dich.
Ja, Rico Kerstan, ich bin ansässig südlich von Berlin im Spreewald, habe eine Unternehmensberatung für Krisenresilienz. Wir machen von Informationssicherheit über Krisenmanagement, BCM und physische Beratung, Sicherheitsberatung für Rechenzentren sehr viel. Nebenbei habe ich noch einen Podcast, der nennt sich Krisenhacks, wo ich das Thema Krisenresilienz mit Experten diskutieren möchte. Und da habe ich immer unterschiedliche Gäste. Dich habe ich heute auch als Gast sozusagen.
Genau, du sprichst es schon an. Wir machen heute das Spannende, dass wir eine Doppelfolge machen. Also ihr hört jetzt den Podcast sozusagen auf meiner Seite, Cybersecurity Chefsache. Schaut danach gerne bei Krisenhacks vorbei. Da nehmen wir noch eine weitere Folge auf, sodass wir auch spannende Themen abdecken können. Du hast es ja schon erwähnt, ihr macht Krisenresilienz beziehungsweise habt Projekte im Bereich Krisenresilienz. Jetzt mal so ganz die platte Frage, was ist überhaupt Krisenresilienz?
Das ist eine gute Frage und wahrscheinlich die wichtigste, weil heute ist es so, ich sage immer scherzhaft, wer bessere Tagessätze nehmen will, der macht jetzt nicht mehr Cybersicherheit, der macht jetzt Cyberresilience und dann kommen wahrscheinlich nochmal 100 Euro drauf. Der Begriff, den versuche ich zu prägen tatsächlich, das ist eigentlich der akademische Begriff, ist organisationale Resilienz. Der ist aber ein bisschen sperrig. Was das meint, kann ich gleich beschreiben. Ich beschreibe aber mal, wo das herkommt und mein Unternehmen heißt ja auch Krisensicher. Es hat eine relativ lange Historie. Ich habe mal irgendwann Gefahrenabwehr studiert in Hamburg und da habe ich mit Studienfreunden ein Projekt gemacht an der Schule und da ist uns irgendwie schon immer aufgefallen, dass sozusagen dieser Zustand, sowohl in Friedenszeiten als auch in Krisen sicher zu sein, irgendwie eine ganz wichtige Eigenschaft einer Organisation ist. Was Resilienz ist, wussten wir damals noch nicht. Ich habe dann in der Unternehmenssicherheit gearbeitet, ich habe dann noch meinen Master gemacht und irgendwie war dieses Thema immer für mich relevant und ich bin Dozent an der NBS, da habe ich den André Röhl kennengelernt, der ist da Studiengangsleiter und Professor und wir haben uns in der Corona-Pandemie die Frage gestellt, warum sind denn manche Organisationen eigentlich erfolgreich und warum sind es andere nicht? Und daraus haben wir ein Modell entwickelt, das kann ich gleich mal vorstellen und sagen eben sozusagen Krisenresilienz oder in dem Fall organisationale Resilienz, was für mich das Gleiche ist, also Krisenresilienz soll so ein bisschen der einfachere Begriff sein, beschreibt eben die Eigenschaft einer Organisation, zum einen in sich anzupassen an verschiedene Zustände und diese Zustände auch sicher zu überstehen. Und dazu gehört die Krise. Und das hat jetzt drei Eigenschaftsfelder, die das mitbringt. Das erste ist die Widerstandsfähigkeit. Das ist so die klassische Security. Also klassisches, wir bauen Firewalls, wir bauen eine Mauer, wir machen unser Rechenzentrum sicher. Das ist so alles, was wir unter Widerstandsfähigkeit verstehen. Plus der Aspekt der Prävention und der Vorbereitung auf Krisen, also Aufbau eines Krisenmanagements, Aufbau eines Notfallmanagements, das ist alles Widerstandsfähigkeit. Das ist so der auf der tradierte Blick auf Sicherheit. Jetzt gibt es aber noch einen Punkt, der eigentlich auch so ein bisschen eine philosophische Diskussion ist, die man sich sozusagen aus den 70er, 80er Jahren, wo es um Zuverlässigkeitsforschung geht und Sicherheit ableiten kann, ist nämlich, dass es eigentlich keinen sicheren Zustand gibt. Also das sicherste Unternehmen ist das, was kein Geschäft hat. Also immer, wenn ich sozusagen handle, dann gehe ich Risiken ein. Und die Frage ist eben, wie gehe ich mit diesen Risiken um? Und jetzt kommt auch der Begriff der Resilienz rein. Das kommt ursprünglich aus der Werkstofftechnik. Und wenn man so eine Feder hat, du bist ja auch irgendwie Berater, manchmal hat man ja irgendwie so, sitzt man im Termin und spielt mit so einer Kugelschreiberfeder. Deshalb habe ich jetzt ein Remarkable, dass ich das nicht mal kaputt mache. Aber es gibt einen Punkt, wo diese Feder noch in ihren Ursprungszustand zurückgeht. Und wenn du das zu lange machst, dann ist die Feder kaputt und dann kannst du deinen Kugelschreiber wegschmeißen. Und diese Fähigkeit der Feder zurückzuspringen in sicheren Zustand, das beschreibt man eigentlich als Resilienz. Jetzt ist der modernere Ansatz in der Organisationsforschung nicht, dass man sagt, es geht eben um den Zurückspringen in einen sicheren Zustand, sondern in irgendeinen sicheren Zustand. Also insofern ist das Bild der Feder dann abstrakter. So, und das angenommen, gibt es eben offensichtlich noch eine Fähigkeit einer Organisation, die eben auch den Umgang mit Ungewissen und nicht geplanten oder ja einfach sozusagen Krisen beschreibt. Ja, das ist ja auch so eine Eigenschaft der Krise, dass sie im Zweifelsfall eben ein Szenario teilt, was nicht vorbereitet war. Also Widerstandsfähigkeit, dann dieser Umgang, das ist dann sozusagen die Abarbeitung des Krisenmanagements, das nennen wir Bewältigungsfähigkeit. Und die dritte Eigenschaft ist Kooperationsfähigkeit. Und das ist was wir aus der Corona-Pandemie so ein bisschen beobachtet haben. Da gibt's auch schon so ein bisschen Literatur zu, ein bisschen Forschung zu. Das hat zwei Seiten. Zum einen muss ich, um gut resilient zu sein, meine Organisation selbst gut kennen. Also ich muss meine Prozesse kennen, ich muss wissen, welche Kompetenzen haben meine Mitarbeiter, welche Kompetenzen habe ich und so weiter. Und dann gibt es aber auch noch den Aspekt, dass ich besonders erfolgreich bin und besonders resilient, wenn ich auch noch mit meinem äußeren Ökosystem zusammenarbeiten kann. Und das ist eben alles, was sehr nah an mir dran ist. Ein plakatives Beispiel, was damit gemeint ist, viele kennen das gar nicht, aber das ist eigentlich ein gutes Lehrstück, wie man das machen kann. In der Corona-Pandemie hatten die Organisationen unterschiedliche Probleme. McDonald's hatte das Problem, dass außer dem McDrive und vielleicht nicht mal das, niemand mehr dorthin konnte. Das heißt, die hätten ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Aldi Süd hatte das Problem, dass alle Toilettenpapier und Nudeln gekauft haben und die gar nicht hinterhergekommen sind, mit ihren Leuten das Zeug dahinzustellen. Also haben die sich zusammengetan und dann hat McDonald's im Grunde Personal an Aldi Süd verliehen, was eine Win-Win-Win-Situation war. Aldi Süd konnte in zeitgerecht sozusagen das Toilettenpapier ausliefern. McDonald's musste seine Leute nicht so großflächig in Kurzarbeit schicken und der Kunde hat auch noch was davon gehabt, dass eben sozusagen die Organisationen erfolgreich waren. Und das ist ein Stück weit das, was wir oder was ich auch unter dem Begriff Krisenresilienz verstehe, der eben deutlich über dieses wir bauen eine Firewall und nennen das dann Cyber Resilience, sondern es ist eben auch ganz viel wirklich strategisches Management verknüpfen, weil um das zu können, muss ich zum einen die richtigen Stakeholder kennen bei meinen Partnern und in meinem Ökosystem. Ich muss auch verstehen, was braucht denn eigentlich so ein Mitarbeiter bei Aldi, der jetzt dort eben tätig ist, für Fähigkeiten. Und ich muss verstehen, was für Fähigkeiten und Fertigkeiten meine Mitarbeiter haben. Und dieses Bündel an Fähigkeiten, Widerstandsfähigkeit, Bewältigungsfähigkeit und Kooperationsfähigkeit nach innen und außen, das ist das, was ich als Krisenresilienz beschreibe.
Jetzt hast du ja gerade schon so ein paar Themen gesprochen, die du in dem Bereich Krisenresilienz siehst. Was für mich immer super spannend ist und ich ziehe da auch gerne mit Vergleiche außerhalb der Cyberbubble in Anführungsstrichen, dass wir ja zum Beispiel als Deutschland sehr gute Krisenresilienz haben bei Katastrophen. Also wir halten zusammen als Land, wir tun was. Ob jetzt die Maßnahmen, die da getroffen sind, gut oder schlecht sind, da kann jetzt jeder wieder hin und her diskutieren. Aber prinzipiell funktioniert es. Warum passiert es nicht im Bereich Cyber Security? Weil wir sehen immer wieder, auch in den Pressen, dass da was passiert, dass da Bewegung drumherum ist. Und ich sage dazu immer wieder, weil Cyber nicht greifbar ist. Weil das einfach, es ist eben halt nicht ein Hochwasser, was irgendwo um die Ecke kommt, sondern es ist eben halt etwas, was in der Cloud ist, was irgendwie nicht physisch ist, was nicht greifbar ist. Was ist deine Meinung dazu?
Ich wäre da als jemand, der sich mit Katastrophenschutz schon seit irgendwie ewigen Zeiten beschäftigt, mein Katastrophenschutz war eines der Kernthemen auch in meinem Bachelor, würde ich sagen, naja, also das funktioniert schon gut, aber es funktioniert eben vor allem vielleicht, weil Leute dort engagiert sind. Das Problem ist, wir institutionalisieren das nicht. Also auch da ein Beispiel wäre der Helfer-Shuttle im Ahrtal. Das waren Unternehmer, die Leute geshuttelt haben und versucht haben, eben Spontanhelfer, so heißen die Leute, im Katastrophenschutz zu strukturieren. Und es gibt halt im Grunde in der ganzen Führungsliteratur im Katastrophenschutz jetzt erste Anfänge, sich mal mit der Strukturierung von Spontanhelfer zu beschäftigen. Aber schon der Begriff Spontanhelfer ist natürlich, wenn wir jetzt auch nochmal die Brücke schlagen zum Thema, weiß ich nicht, es gibt ja schon Landkreise, die der Meinung waren, ein Cyberangriff, den man selbst verschuldet hat, weil man im Grunde nie investiert hat in IT-Sicherheit, ist eine Katastrophe. wenn ich jetzt dort also Spontanhelfer eingesetzt hätte, also irgendwelche ITler, ja, Hochwertressourcen, die sich bereithalten, um zu unterstützen, dann finde ich den Begriff Spontanhelfer ein bisschen despektierlich. Also ich denke da an jemanden, der mit seinem Fahrrad vorbeifährt und dann spontan hilft. Und uns fehlt eben diese Strukturierung. Und tatsächlich ist die Diskussion, die in der Cybersecurity geführt wird, die führt man in normaler Sicherheit auch. Also ich habe lange physische Sicherheit gemacht, habe Anforderungsmanagement für Produktionen gemacht in einem Hochsicherheitsunternehmen. Da ist das ähnlich. Also das ist halt, das Problem ist, es gibt ja dieses Präventionsparadoxon. Erstmal merkt man ja nicht, dass man gut vorbereitet ist, bis es passiert ist. Und dann gibt es noch den Punkt, dass eben man eigentlich als Management im Grunde, sagen wir mal, als politisch Verantwortlicher vielleicht auch, das natürlich eigentlich auch ein gutes Bild gibt, wenn du da stehst mit deinem Gummistiefel und einen Sandsack füllst oder ähnlich in deinem Unternehmen sozusagen die Krise gut bewältigst, wohingegen wenige Leute auf Händen getragen wurden, die einfach schon präventiv viel gemacht haben. Also es ist halt auch eine Frage von gesehen werden. Sicherheit ist eben ein abstraktes Thema und es ist halt auch ein Stück weit nicht dringend, bis es dringend wird. Also wenn du Manager bist und du hast 1000 Themen auf dem Tisch, Energiekrise und was weiß ich, Lieferkettenengpässe und steigende Kosten und Fachkräftemangel und du willst eine neue Strategie implementieren, dann ist dir sicherlich, also ich glaube, wenn wir eine Umfrage machen würden unter deutschen Managern, dann würden alle sagen, wir brauchen Sicherheit, aber niemand hat so richtig die Aktivierungsenergie fehlt, weil es eben nicht genug pressiert, bis es soweit ist. Und das halte ich für ein Thema. Und ich glaube auch, das ist ein bisschen ein Kulturthema tatsächlich in der Sicherheitsbranche. Ich lese immer ein bisschen verwundert diese Diskussion darüber, dass wir jetzt ganz viel Regulierung brauchen und dass ja alle blöd sind, die das nicht verstehen. Ich glaube, das ist auch eine Frage, das entsprechend zu verkaufen und auch nochmal aufmerksam zu machen, warum dieser Ansatz eben problematisch ist. Und zu guter Letzt finde ich auch gerade im Unternehmen, gerade wenn es private Unternehmen sind, ist es auch eine valide Entscheidung zu sagen, ja, habe ich verstanden, es ist aber gerade nicht wichtig für uns. In meinem Modell, in diesem Krisenresilienzmodell ist es auch okay, weil dann ist die Sache, die ich dann machen kann, ist zu sagen, okay, ich investiere jetzt eben nicht in die Widerstandsfähigkeit, aber ich beschäftige mich mit meiner Bewältigungsfähigkeit, das sind ja additive Fähigkeiten. Das heißt, ich baue dann vielleicht eben eine Reaktionsstruktur auf, wohl wissentlich, dass ich eben da das ein oder andere Problem habe.
Du hast ja gerade schon angesprochen, euer Modell oder auch dein Modell, was du ja auch dann bei den Kunden präsentierst. Mich würde mal interessieren, was ist in Anführungsstrichen für dich sind so low-hanging fruits, die du im Bereich Krisenresilienz machen kannst? Also was können Unternehmen, die jetzt vor der Frage stehen, wie kann ich meine Krisenresilienz stärken? Das eine ist ja für mich einmal dieses Thema der Person, also wie gehe ich mit den Menschen um, welches Wissen gebe ich denen, wie bilde ich die aus, wie nehme ich die in der Geschichte mit hin. Der andere Punkt ist aber, jetzt passiert etwas und da muss ich ja auch dafür sicher gehen, dass das, was irgendwo auf einem Stück Papier steht oder auch in den Köpfen drin ist, funktioniert. Also was ist deiner Erfahrung nach so low-hanging fruits, die eigentlich jedes Unternehmen einfach umsetzen kann?
Das ist erstmal die wichtige Erkenntnis, dass Sicherheit nicht nur aus hohen Wänden besteht oder aus Firewalls, sondern eben auch aus der Reaktion. Und wenn man Pareto annimmt, dann kann man, in den meisten Organisationen gibt's ja schon was. Also ich habe noch keine Organisation gesehen, die gar nichts gemacht hat. Das ist mal gut, mal schlecht, aber es ist auf jeden Fall was da. Wo ganz selten was ist, sind vernünftige Reaktionsstrukturen. Und das heißt nicht, wir haben uns mal einen Krisenstab in ein Handbuch geschrieben, sondern wir haben einen Krisenstab, der auch handlungsfähig ist. Und ob wir den Krisenstab nennen, ist auch nicht wichtig, sondern wir haben eine Reaktionsstruktur, die wir aktivieren können, wenn es zu einem unvorhergesehenen Ereignis kommt. Und das hat ganz viel mit Personal zu tun und mit Skills von Leuten. Das hat wenig mit, wir haben das tollste Notfallhandbuch und wir haben die beste BIA gemacht. Das ist alles hilfreich. Aber am Ende geht es darum, dass man Problemlöser in der Organisation ausbildet, die kommen, wenn es geknallt hat und die dann dieses unspezifische Problem im Zweifelsfall lösen können. Und das ist klassische Methodik. Deshalb kann man das auch studieren. Also man kann ja, ich habe das ja studiert, man lernt in diesem Studium neben Ingenieursmethoden vor allem, wie man Krisen löst. Also wie man eben Krisenmanagement macht. Ja? Mit einem anderen Blick, aber das ist sozusagen eine eigene Denkrichtung. Und da können Organisationen, glaube ich, Low-Hanging-Fruits abernten, weil viele da heute meiner Wahrnehmung nach schlecht aufgestellt sind. Und ich bin ja auch Auditor. es wird auch viel overengineert. Also es wird dann viel Papier produziert, wo ich immer sage, setzt euch doch einfach hin und übt es jetzt mal. Und dann setzt ihr einen Werkstudenten daneben, der schreibt dann mit, dann habt ihr gleich noch einen Notfallplan. Aber das einmal durchstiegen zu haben, ist doch viel wertvoller. Und wenn das am Ende eine Seite ist, die ihr euch in euer Handbuch legt, dann ist das viel besser, als ihr habt 40 Seiten geschrieben, auf denen eigentlich nicht steht, was ihr wirklich braucht. Und ein Beispiel für mich ist immer, da steht dann, wie fährt man jetzt den Server hoch? Na, ihr habt doch ITler, die wissen das. Also ihr müsst nicht aufschreiben, wie man einen Ubuntu-Server aufsetzt. Das wissen die Leute. Also die Frage ist, was ist die konkrete Information, die der in dem Fall braucht? Und wenn man sich darauf fokussiert, kann man relativ schnell, glaube ich, und mit relativ wenig Aufwand resilienter werden.
Das heißt, du bist auch ein Befürworter davon, dass wir mal ins Tun kommen, was das Thema Notfallmanagement angeht. Ich plädiere ja schon seit Jahren, dass wir auch mal Notfallübungen für Cyber brauchen. Denn ich sehe das immer wieder bei Unternehmen, die ich auch berate oder auch Kunden. Es gibt tolle Notfallpläne, es gibt tolle Prozesse. Aber was passiert wirklich, wenn es wirklich in eine akute Lage kommt, man auch das Stresslevel erhöht? Also wir haben zum Beispiel mit unseren Unternehmen dann Blue und Red Teams gemacht, die dann auch wirklich physisch gelaufen sind, also nicht jetzt Tabletop-Übungen, sondern wirklich so, dann ist der Bildschirm mal eingefriert, dann ist die Telefonanlage mal ausgefallen, um dann einfach zu gucken, wie geht man mit diesem Thema entsprechend um. Und ich habe immer wieder auch dieses Thema im Podcast gehabt, so diese Analogie im Bereich zum Brandbekämpfung, ne? Du musst im Jahr eine Feuerübung machen, ne? Warum macht man das nicht im Bereich Cybersecurity? So eine Ransomware-Übung oder auch in Anführungsstrichen so eine, in Anführungsstrichen, ein Sicherheitsvorfall. Bist du da ein Fan davon? Oder sagst du, nee, wir müssen eigentlich andere Maßnahmen treffen, dass Unternehmen besser mit so einer Krise umgehen können?
Ich würde sogar gar nicht so weit gehen wie du. Also ich finde eine Schreibtischübung, Tabletop, super. Also zum Anfang, wenn ich jetzt nichts habe und irgendwie das Gefühl habe, ich habe ein Problem, wenn Ransomware kommt, zu sagen, so, liebe Führungskräfte, was weiß ich, wer da der Initiator ist, im Zweifelsfall der ISB oder Qualitätsmanager oder wer auch immer. Ich meine, deinen Podcast werden jetzt wahrscheinlich eher Informationssicherheitsleute hören, deshalb sagen wir mal der ISB, der lädt jetzt mal die oberste Führungsebene ein und sagt so, folgende Lage, heute Morgen gab es eine Ransomware-Not, die kann man sich ja aus dem Internet ausdrucken und sagen, es geht nichts außer das, was hier im Raum steht, das ist ein Flipchart und das sind eure Handys. Aber ihr braucht niemanden anrufen, wir spielen das jetzt einfach nur. Weil dadurch entsteht ganz viel Bewusstsein darüber, was man eigentlich machen muss. Und das sind ja immer Schritte. Also ich versuche ganz viel mit, also ich glaube, auf meiner Webseite steht irgendwo lieber eine 80-prozentige Lösung jetzt als eine 100-prozentige nie. Das ist so einer meiner Ansätze. Und der zweite ist, wir haben so ein Bild, wo ein Männchen einen Ball eine Rampe hochschiebt und das soll eigentlich den KVP zeigen. Ja, und sozusagen, dann legt man so ein Keil drunter, das ist die Standardisierung. Also wenn man einmal angefangen hat, den Ball ein bisschen hochzuschieben und das mal aufzuschreiben, dann hat man halt schon den ersten Schritt gemacht. Und irgendwann wird man auch oben am Berg sein. Aber das ist auch, wenn man wandern geht, dann überlegt man sich ja nicht schon, welche Schritte man machen muss, um da oben anzukommen, sondern dann ist der erste Schritt, erstmal loszugehen. Und das ist genau das, wofür ich hier einladen würde, einfach mal anzufangen und zu gucken, wo liegen denn dann die Probleme. Und das ist ja auch nie fertig. Also ich glaube auch Organisationen, die ein ganz tolles Krisenmanagement haben, die haben immer noch Verbesserungspotenziale. Und das ist tatsächlich was, da bin ich auch manchmal frustriert, wenn ich dann ein Audit sage, naja, Sie haben sich da jetzt was Tolles ausgedacht, aber haben Sie das denn mal geübt? Ja, dann sagen die, nee. Und dann sage ich, aber wissen Sie, das hängt alles an einer Person. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und dann werden die Leute ja teilweise ausfallen, weil sie sich irgendwie angegriffen fühlen. Aber darum geht's nicht. Also Manöverkritik ist ganz wichtig, auch zu sagen, ja, stimmt, eigentlich haben wir da noch eine Lücke. Das ist ja ein wertvoller Hinweis. Also das ist auch eine Kulturfrage. Ich glaube, das hat ganz viel mit Soft Skills zu tun und ganz wenig mit wirklich mit harten IT-Methoden oder so, sondern es ist wirklich Kultur, Verständnis und einfach machen.
Ich glaube, auch hier spielt so ein bisschen dieses Thema rein, dass man immer Angst hat, wenn man etwas jetzt in Anführungsstrichen aufgebaut hat und dann kommt ein Auditor, ich bin ja selber auch Auditor, und der sagt, okay, prüft das mal, schaut euch das mal an, dass man dann in Anführungsstrichen Angst hat, dass es dann nicht funktioniert. Aber Informationssicherheit oder Cybersicherheit ist eben halt ein Prozess, der endet nie. Und der muss immer ständig weiterentwickelt werden. Und was ich auch immer den Kunden mitgebe, ist, Scheitern ist vollkommen in Ordnung. Solange man sich dann eben halt sich Gedanken macht, okay, wie kann ich es denn verbessern? Da ist dann wieder dieser PDCA-Zyklus, den es ja auch in der ISO-Norm gibt, entsprechend super wichtig. Was ich aber auch sehe, und da stimme ich dir auch vollkommen zu, diese Denkweise, wir müssen jetzt 100% erreichen oder 80% erreichen und dann sind wir erst gut. Jeder Schritt, den man ins Tun kommt, ist besser als gar keinen Schritt zu machen. Denn das ist auch ganz häufig so ein Thema. Dann sind wir teilweise als Deutschen sehr perfektionistisch, wollen dann eben halt alles auf 80% haben, vergessen dann aber eben halt auch teilweise die Basis dahinter. Und ich glaube, dass hier auch super wichtig ist, wenn wir über das Thema Resilienz sprechen und auch Krisen, dass man sich eben halt wirklich auch Gedanken macht, okay, welche Themen kann ich denn jetzt eben halt entsprechend optimieren? Und da ist eine Tabletop-Übung oder auch eben halt in Anführungsstrichen eine Ransomware-Übung und Sicherheitsvorfallübung genau das Richtige. Was mir aber entsprechend noch ein Thema ist, was ich immer wieder höre, ist, wie kann ich denn mich in Anführungsstrichen gegenüber das neue tolle Thema AI absichern? Weil die Dinge, die jetzt ja durch AI möglich sind, sind ja teilweise in einer Facettenreiche oder sind ja in Anführungsstrichen so groß und so vielfältig, dass wir das ja gar nicht jetzt überblicken können. Was gibst du da aktuell deinen Kunden hin mit, wenn es über das Thema AI geht?
Ich will noch eine Sache sagen zu dem, was du gesagt hast, weil mir das nochmal wichtig ist. Was nützt mir denn meine ganze Backup-Infrastruktur und mein ganzes Zeug, was ich da aufgeschrieben habe, wenn ich dem eigentlich nicht vertraue? Also wenn ich mir ein Notstromaggregat hinstelle und mir das nicht traue, den Stecker zu ziehen, dann kann ich es auch abbauen. Weil dann wird es mir im Notfall eh nichts helfen. Das ist sozusagen, also wenn ich das habe, dann muss ich auch darauf vertrauen. Und wenn ich nicht darauf vertraue, dann sollte ich mir Gedanken machen, warum nicht. Zur Frage AI. Im Grunde ist das ja ein gutes Beispiel für das, was ich unter Resilienz verstehe. Weil das ist halt einfach was Neues. Und ich glaube, die Risiken sind auch gar nicht abstrahierbar. Also bestimmt für einen kleinen Teil von Menschen, die AI total gut verstanden haben, schon. Für den Großteil der Menschen vielleicht nicht. Und auch da, ich muss halt mit Ungewissem umgehen können. Ich muss in der Lage sein, einfach ein nicht angenommenes Risiko, ein nicht angenommenes Szenario bewältigen zu können. Also wenn ich mir über AI irgendeine Schadsoftware reinhole oder Daten nach außen gebe, die dann da irgendwie, dann muss ich halt einfach in der Lage sein, drauf zu reagieren. Aber das ist ja nicht nur AI. Ich meine, die Corona-Pandemie ist auch ein gutes Beispiel. Es gab ja Unternehmen, die hatten einen Pandemieplan. Da stand aber nicht drin, dass über 2 Jahre der Regulator irgendwie jede Woche eine neue tolle Idee hat, was man alles umsetzen soll, sondern da stand drin, 50% meiner Belegschaft fallen 2 Wochen aus, was mache ich dann? Das war aber nicht das Szenario. Das Szenario war ein ganz anderes. Und das ist bei AI genau das Gleiche. Ja? Also wenn irgendwie ChatGPT jetzt versucht, die Weltherrschaft zu übernehmen und anfängt, mein Unternehmen zu hacken, dann muss ich mir halt Gedanken machen, wie ich damit umgehe und wie ich mit den Folgen umgehen kann. Und das ist ganz klassisch dieser Aspekt der Bewältigungsfähigkeit und eben auch ein Stück weit Kooperationsfähigkeit zu verstehen, was ist denn da außen in meinem Ökosystem los? Wie kann ich das jetzt lösen? Welche Kompensationsmöglichkeiten habe ich? Gibt's Ist das nicht, wenn ich alles in die Cloud geschoben habe und die Cloud wird jetzt kompromittiert, gibt es noch ein Unternehmen in meiner Umgebung, was vielleicht ein Rechenzentrum hat, wo ich mal Basisdienste wieder hochziehen kann? Also es ist ganz viel Handeln mit Ungewissem und einfach reaktionsfähig sein können. Und ich denke, dass das eben auch gerade in Zeiten, in denen, man nennt es ja das Zeitalter der Polykrise jetzt, weil wir eben immer multiple Krisen haben, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben Bedrohung durch Ransomware, wir haben eine Energiekrise und so weiter. Und diese Vielschichtigkeit der Szenarien macht es eben eigentlich, glaube ich, notwendig, wirklich auch mit abstrakten Szenarien umgehen zu können. Und das ist in erster Linie ganz viel Kompetenzaufbau.
Wenn wir jetzt auch mit Hinblick schauen, der neuen Herausforderung, du sagst ja schon Thema Polykrise und auch wie setze ich das um, was sind denn so deine Best Practice, um die Krisenresilienz zu stärken?
Wir haben ja schon so ein bisschen, was sind die Low-Hanging Fruits? Viele der Organisationen, die wir beraten, haben tatsächlich wenig Reaktionsstrukturen. Das heißt, wir bauen erstmal Reaktionsstrukturen auf. Meistens fangen wir tatsächlich mit einer Übung an, um Sensibilität zu stärken. Das können ganz kleine, einfache Übungen sein, wo wir wirklich mit 5 Zetteln kommen, ja, wo sozusagen, man nennt es ja dann Friktionen draufstehen, erst eine Lageeinführung und dann irgendwie 2 E-Mails und ein Facebook-Post. Dann ist schon mal die Sensibilität da und dann machen wir aktuell sehr viel Kompetenzaufbau bei den Verantwortlichen. Also wirklich Trainings zum Methoden für Notfall- und Krisenmanagement. Wie führt man eine Lagekarte? Also auch da, wir sind ja immer relativ schnell dabei, dass einer nach irgendeiner Software gefragt wird. Software ist bestimmt auch wichtig und ich glaube, es gibt auch gute Software dafür. Aber bevor ich Software nutze, muss ich erstmal verstanden haben, was ich eigentlich will. Wie führe ich eine Lagekarte? Wer ist dafür verantwortlich? Welche Informationen kommen da rein? Wo treffen wir uns? Wie arbeiten wir zusammen? Wer entscheidet hier was? Wie lange haben wir Zeit für solche Entscheidungsprozesse? Das sind so die ganz klaren Basics, die wir machen. Und da schreiben wir sogar auch mal ein Handbuch. Aber da steht eben genau das drin. Da steht nicht drin, wie man den Server wiederherstellt, sondern da steht eben Methoden der Zusammenarbeit drin. Und das ist tatsächlich ein Prozess, der ist jetzt, der dauert schon noch eine Weile, weil das eben ja häufig nebenher läuft und man da das Management adressiert. Das ist so der eine Teil. Und der andere Teil ist, ich bin ja eigentlich eher so auch ein bisschen Ingenieur, ein bisschen BWLer. Das heißt, ich habe von so ganz tiefen IT-Sicherheitsthemen nicht so richtig viel Ahnung. Schon ein bisschen, ist schon okay, ja, aber wirklich auch auf die Prozessebene zu gehen und eine Kultur der Verbesserung zu schaffen, Audits zu etablieren, sich selbstkritisch zu hinterfragen und auch zu gucken, habe ich wirklich eigentlich in all meinen IT-Prozessen Kontrollprozesse drin? Also so ein klassisches Beispiel, wie viele Rechte-Management-Prozesse gibt es eigentlich, wo nie einer mal drauf guckt, ob das, ob die Rechte, die vergeben sind, auch stimmen. Dann sagt man immer, naja, wenn jemand geht, dann entziehen wir das Recht. Ja, ja, aber vielleicht macht es auch Sinn, nochmal zwischendrin zu gucken, habe ich eben, sind die Rechte, die ich verrechtet habe, richtig? Und das ist so eben eine Kulturfrage, dass ich überall diese, du hast ja schon gesagt, Checkprozesse etabliere, um zu gucken. Und da kann man schon sehr, sehr viel tun, ohne dass man jetzt in die Next Level Generation Firewall investieren muss. Das ist erstmal nur Arbeitszeit, die man da braucht.
Eine ganz provokative Frage. Wie würdest du die Krisenresilienz von deutschen Unternehmen einschätzen? Eins ist katastrophal, 10 ist 100% oder sagen wir mal annähernd 100%. Was wäre so deine Empfehlung?
Naja, also ich sag mal, ist bestimmt normal verteilt. Ja, also wir haben ganz viele Unternehmen, wobei ich mir nicht so richtig sicher bin, wie die Standardabweichung ist. Ich glaube, wir haben schon ein paar Unternehmen, die sehr gut aufgestellt sind. Umso mehr ich drüber nachdenke, die Frage ist ein bisschen komplex, weil wir haben natürlich einen großen Vorteil. Wir haben mittelständische Unternehmen, die in der Regel Inhaber geführt sind, die nicht so stark gewinnorientiert sind, sondern denen eben das auch wichtig ist, Unternehmen in die nächste Generation zu bringen. Ich glaube, dass man aus so einem Selbstverständnis heraus schon auch nochmal einen anderen Ansatz an Resilienz hat. Insgesamt glaube ich, dass trotzdem, also das, was ich sehe in Audits und in Beratungen, ist der Aspekt der Reaktionsfähigkeit deutlich schlechter ausgeprägt als beispielsweise in amerikanischen Unternehmen. Auch in osteuropäischen Unternehmen ist man da deutlich besser aufgestellt. Also insofern würde ich sagen, naja, da ist schon noch Luft nach oben, wobei es sicherlich viele Unternehmen gibt, die gut sind. Dann gibt es einen großen Teil, die sind so mittelprächtig. Und dann gibt es noch einen kleinen Teil, der sehr schlecht ist. Aber es gibt Befragungen dazu, also zum Thema, wie viele Unternehmen haben eigentlich einen Krisenstab. Es sind so ungefähr 25%, die das vorbereitet haben und von denen nochmal so 20%, die ihren Krisenstab auch wirklich trainieren, gerade im Bereich der KMU. Das ist schon ziemlich wenig, ja.
Okay, ich verstehe, dass es entsprechend schwierig ist. Ich glaube auch, es gibt nie schwarz und weiß. Das ist ja auch immer so im Cybersecurity-Bereich, dass man sagt, okay, dieses nur eine Richtung oder nur diese Richtung, das gibt es eben halt nie. Es gibt immer mehrere Wege. Was mich jetzt noch zum Schluss unseres Podcasts interessieren würde, und ich glaube, das ist auch so für viele andere interessant. Ich meine, jetzt haben wir darüber gesprochen, was ist Krisenresilienz? Wie kann ich Krisenresilienz stärken und was sind so die low-hanging fruits? Du hast ja auch schon mehrfach erwähnt, Krisenresilienz ist ja auch nicht nur IT, sondern es gibt verschiedenste Facetten, gerade auch, weil du gesagt hast, das Thema Katastrophenschutz, wo du ja auch entsprechend bekannt bist. Was ich nochmal von dir wissen möchte, ist, wie sieht denn ein globales Krisenresilienz-Thema für ein Unternehmen aus, mal unabhängig von der IT. Was würdest du einem Unternehmen mitgeben, die sich da jetzt Gedanken machen, aber eben halt überhaupt keinen greifbaren Punkt wissen und vielleicht auch nicht mit der IT starten wollen? Was ist denn generell Krisenresilienz für ein Unternehmen?
Naja, so wie Cybersecurity-Chefsache ist, ist das, glaube ich, einfach ein Thema, was beim Management ankommen muss. Wir haben jetzt ein Seminar entwickelt mit der Northern Business School in Hamburg. Das nennt sich Organizational Resilience Engineer und soll im Grunde so ein Middle-Management-Thema sein, wo man Leute ausbildet, die in der Lage sind, die Vielfältigkeit dieser Themen zu greifen. Also ich glaube, man muss das schon institutionalisieren. Man muss erkennen, okay, ich brauche jemanden, wo die Fäden zusammenlaufen, der sich dieses Themas annimmt. Man kann den jetzt, was weiß ich, Chief Resilience Officer nennen oder was auch immer. Ich finde immer, Namen sind Schall und Rauch, sondern wichtig ist, das muss jemand sein, der erstens gut genug vernetzt ist in der Organisation, die unterschiedlichen Aspekte zu verstehen. Das ist ja auch Teil des Modells. Und zum anderen, der eben das Thema auch transportieren kann auf die oberste Ebene. Und dann muss ich eben die verschiedenen Aspekte einfangen. Und tatsächlich ist es einfach ein wirklich breites Feld. Das fängt bei Prozessdefinition an, geht über IT-Sicherheit. Da ist sicherlich auch Arbeitssicherheit ein Thema, Brandschutz. Das sind ja alles Facetten, die die zahlen auf meine Resilienz ein. Ich brauche also ich brauche vor allem auch Generalisten, die in der Lage sind, sich in diese Themen einzuarbeiten. Das finde ich tatsächlich auch immer ein bisschen schade bei den Diskussionen, die ich so auf LinkedIn erlebe. Ich finde, die Cybersecurity-Community ist schon auch so eine Bubble, die in sich so funktioniert. Wenige von den Leuten, die ich da lese, sind, glaube ich, in der Lage zu verstehen, wie Brandschutz funktioniert. Ich ärgere mich zum Beispiel immer, gut, aber da komme ich auch her, ja, wenn dann irgendwie jemand aufschreibt, dass der Feuerlöscher nicht geprüft ist. Ich glaube nicht, dass das große Thema für eine Organisation ist, sondern es sind ganz andere Facetten, die man da verstehen muss. Und zu verstehen, dass das alles eine Systematik hat, dass eben nicht nur IT eine Systematik hat, sondern dass die anderen Themen eine Systematik haben und dass man eben vielleicht die richtigen Fragen stellen muss, um wirklich zum Risiko zu kommen. Das ist ein Paradigmenwechsel, den man da vollziehen muss. Und wenn man das macht, dann hat man, glaube ich, auch einen guten Weg, so einen Moderator zu haben, der die unterschiedlichen Experten zusammenbringt. Und dann kann man auch ganzheitliche Resilienz schaffen. Aber es ist richtig, das ist nicht nur IT und es ist aber auch nicht nur physische Sicherheit und es ist auch nicht nur Arbeitssicherheit, sondern es ist eben die Schnittmenge von all dem.
Danke dir, Rico, für die wirklich interessanten Themen. Also ich glaube, das ist auch super wichtig. Ich sage ja immer Cybersecurity Chefsache, aber Cybersecurity hat eben halt so viele Facetten und gerade dieses Thema Krisenresilienz ist eben halt nicht nur Cyber. Und ich hoffe, wir konnten damit einigen Leuten ein paar Insights geben und auch die Augen öffnen. Vielen Dank, dass du heute mit beim Podcast dabei gewesen bist. Wie gesagt, schaut gerne bei Krisenhacks vorbei. Da gibt es auch eine weitere Folge von mir und Rico und auch weitere spannende Folgen. Und das war's von dieser Folge Cybersecurity Chefsache, der Podcast. Bis dann.
Das war wieder eine spannende Folge von Cybersecurity ist Chefsache mit deinem Gastgeber Nico Werner. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Anregungen mitgenommen, die deinen Arbeitsalltag in der Welt der digitalen Sicherheit bereichern. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, zu liken und mit deinen Freunden und Kollegen zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Bleib sicher und vernetzt.